Deutschlandfunk Kultur. Die Reportage.
Mit Katja Bigalke. Hi. Ja, und wir reisen hier heute nach Mogadischu in Somalia. Und ich benutze das Wort Reisen hier an dieser Stelle tatsächlich im Sinne von Freizeitreisen. Denn obwohl immer wieder Anschläge und politische Krisen Somalia erschüttern, die letzten Unruhen, ein Machtkampf zwischen Regierung und Opposition, die sind erst ein paar Wochen her, gibt es zunehmend auch Touristen im Land. Für unsere Reporterin Bettina Rühl ist das schon ein Zeichen. Sie kennt Mogadischu seit 25 Jahren und als sie 2001 zum ersten Mal dort war, da gab es noch gar keine Linienflüge. Sie flog damals mit einer Maschine, die Blätterdroge Kat aus Kenia brachte. Später kehrten dann Menschen aus der Diaspora zurück, beobachtete sie, und nach einiger Zeit landen jetzt eben auch die ersten Touristen am internationalen Flughafen und machen das, was Touristen eben so machen, schauen sich Mogadischu an, essen in Restaurants und übernachten in Hotels. Trotzdem bleibt die Frage, was zieht Menschen freiwillig an einen Ort, der von Bürgerkrieg und Terroranschlägen gezeichnet ist und den viele für viel, viel zu gefährlich halten. Lange fand Bettina Röhl niemanden, der darüber sprechen wollte. Bis jetzt.
Was ich erwarte? Ich bin einfach nur neugierig. Was immer passiert, ist für mich okay. Man lernt, was man lernen kann. Man sieht und erlebt, was man erleben kann. Ich finde alles interessant.
Ben, der eigentlich anders heißt, sitzt in einem gepanzerten SUV. Aus Sicherheitsgründen möchte er seinen Namen nicht nennen. Er möchte unter dem Radar bleiben. Anonymität ist die Bedingung, unter der ich ihn einen Tag lang in Mogadischu begleiten darf. Ben ist Brite, Anfang 60, schlank und sportlich. Dass er gerne Marathon läuft, sieht man ihm an. Dem weißen SUV folgt ein Pickup, ebenfalls gepanzert. Auf der Ladefläche sitzen vier Männer mit Kalaschnikows und gut gefüllten Patronengurten. Die Männer sind Angestellte einer Sicherheitsfirma, angeheuert von der Reiseagentur, mit der Ben unterwegs ist. Ben ist Tourist und am Morgen des Vortages in der somalischen Hauptstadt angekommen. Seitdem lassen die bewaffneten Männer kein Auge von ihm, sobald er sein schwer gesichertes Hotel verlässt.
Gestern waren wir am Nachmittag unterwegs. Wir waren am Strand und wir haben einige Checkpoints getestet.
Die Menschen, meist Männer, an den Checkpoints sind mit Sturmgewehren bewaffnet, richten ihre Waffen auf die Passagiere in den Autos oder tragen die Kalaschnikows an einem Gurt locker über die Schulter. Sie tragen weiß-blaue oder beige Polizeiuniformen oder den grünen Flecktarn der Armee. Im Moment fahren Ben und ich auf einer breiten Straße an hohen Mauern vorbei. Der Himmel ist blau, die Straße ziemlich leer.
Aus Sicherheitsgründen wohne ich natürlich in dem, was die Leute hier Green Zone nennen. Also in einer Zone relativer Sicherheit. Hier gibt es viele Checkpoints und viel Stacheldraht. Ich glaube, diese Maßnahmen sind ein historisches Relikt, aber sie sind halt immer noch allgegenwärtig.
Vor einigen Jahren war die Sicherheitslage in Mogadischu noch viel schlechter als heute. Anfang 2011 war die damals komplett zerschossene Stadt fast völlig in der Hand der Al-Qaida-nahen Al-Shabaab-Miliz. Wer konnte, mied Mogadischu. Hilfsorganisationen und die Vereinten Nationen hatten ihre Büros im benachbarten Ausland. Noch vor 5 Jahren galt Mogadischu mit rund 100 schweren Anschlägen im Jahr als eine der am häufigsten von Terror betroffenen Städte weltweit. Im Vergleich dazu hat sich die Lage deutlich verbessert. Die Bilanz des vergangenen Jahres: Im Frühsommer sprengte sich ein Selbstmordattentäter vor einer Militärbasis in die Luft und tötete mindestens 10 Rekruten. Im Oktober griff die Al-Shabaab-Miliz ein Hochsicherheitsgefängnis an, ganz in der Nähe des Präsidentenpalastes. Zusätzlich gab es einige kleinere Explosionen, vereitelte Anschläge und Schusswechsel. Bis heute hat die Terrorgruppe weite Landesteile unter ihrer Kontrolle. Militärisch ist sie wieder nahe an die Hauptstadt herangerückt. Trotzdem nimmt die Zahl der Touristen ständig zu. Zuletzt kamen 10.000 im Jahr. Nach den Zahlen des somalischen Tourismusministeriums doppelt so viele wie im Vorjahr. Ben ist der Erste, den ich begleiten darf. Er erzählt mir, dass er selbstständig arbeitet, und zwar in der Werbebranche. weil die Geschäfte wegen der vielen globalen Krisen derzeit ohnehin nicht gut laufen, nimmt er sich die Zeit zum ausgiebigen Reisen. Das ist ohnehin seine Leidenschaft.
Ich habe die Länder der Welt schon abgearbeitet. Es sind 193. Darüber hinaus haben die Vereinten Nationen die Welt in 330 Gebiete unterteilt. Dazu zählen größere Inseln wie zum Beispiel Réunion im Indischen Ozean oder die Andamanen zwischen Südostindien und Myanmar. In 305 von diesen Regionen bin ich schon gewesen. Die restlichen will ich noch besuchen. In gewisser Weise ist das albern, es kostet viel Zeit, Energie und Geld. Andererseits ist es wunderschön, wenn man reist, bekommt man von allem etwas mit. Man begegnet Menschen, ihrer Kultur, ihrem Essen, sieht neue Landschaften. Beim Reisen bekomme ich alles, was ich liebe.
Mohammed, Bens Touristenführer, unterbricht. Wir seien am ersten Highlight angekommen. Der Fischmarkt von Mogadischu. Die alte Halle steht nur ein paar Meter vom Indischen Ozean entfernt. Auf dem Boden und auf den rohen Holztischen liegen überall Fische. Die meisten sind riesig. Thunfische, Riesenmakrelen, Speerfische, Haie. Händler schärfen ihre Messer, lösen Schuppen, zerlegen die silbrigen Leiber mit geübten Schnitten. Es ist laut, der Boden glitschig und voller Blut, Schuppen, Wasser. Einer der Bewaffneten weicht Ben nicht von der Seite, während der sich an den Auslagen vorbeischiebt und staunt. Uns folgen ebenso staunende Augen. Zwei Weiße, die von Bewaffneten begleitet werden, um Fische anzuschauen. Bens Touristenführer Mohammed, der im Hauptberuf Journalist ist, stellt ihm eine Frau vor, die hier unter lauter Männern arbeitet.
Diese Frau leitet die größte von Frauen geführte Fischereigenossenschaft in Somalia. Es ist beeindruckend, wie sie sich in den letzten 15 Jahren für Frauen in der Fischereiindustrie eingesetzt hat. Sie ist sehr bekannt. Zu der Genossenschaft gehören mehr als 50 Frauen. Sie setzt sich dafür ein, dass Frauen in der Fischwirtschaft arbeiten können. Auch wenn Frauen in Somalia noch nicht als Fischerinnen tätig sein können, tut sie zumindest das, was in ihrer Macht steht. Sie setzt sich dafür ein, dass mehr Frauen in der Fischwirtschaft vertreten sind.
Die Frau, deren Namen Ben nicht erfährt, spricht kein Englisch. Mohammed muss übersetzen. Sie trägt, wie alle Frauen, ein weites Gewand und ein Kopftuch, das noch die kleinste Strähne verdeckt. Somalia ist eine sehr traditionelle, streng patriarchalische Gesellschaft. Männer bestimmen traditionell in der Familie, in der Politik und im öffentlichen Leben. Die anhaltenden Konflikte, die politische Instabilität und häufige Vertreibungen machen die Frauen noch verwundbarer. Das gilt vor allem für Millionen Binnenvertriebene, die vor politischer Gewalt, vor Dürren und Überschwemmungen in die Städte geflohen sind, die meisten nach Mogadischu. Ben kennt diese Hintergründe offenbar. Jedenfalls wirkt er beeindruckt von der Begegnung mit dieser Frau, die sich in der Männerwelt durchsetzt. Ben macht auf mich einen wirklich interessierten Eindruck, wirkt gar nicht wie jemand, der nur den Nervenkitzel sucht. Vor dem Fischmarkt bleibt er noch einmal stehen, unterhält sich mit ein paar Leuten über Musik und über Fußball. Darüber komme man mit der halben Welt ins Gespräch, sagt er zufrieden. Die Unterhaltungen scheinen ihm wirklich Spaß zu machen.
Wir sind hier an einem Ort, der für mich total unvertraut ist. Was ich höre und sehe, ist für mich trotzdem gar nicht so fremd. Ich sehe, wie die Leute den Fisch zerlegen und verkaufen. Im Grunde einfach ihr Leben leben. Das hat etwas Beruhigendes. Und es ist interessant, weil diese Alltäglichkeit nicht das ist, woran man im Zusammenhang mit Mogadischu denkt, wenn man die Nachrichten liest oder sieht.
Was er denn stattdessen erwartet hätte, frage ich ihn. Auf jeden Fall scheint er vorher einiges über Somalia gelesen zu haben.
Well, not much normality.
Naja, nicht viel Normalität. Oder vielleicht ein bisschen davon. Aber das hier fühlt sich völlig normal an. Die Sonne scheint, das Licht glitzert auf dem Wasser vor einer surrealen Kulisse aus blutbefleckten Böden. Im Fischmarkt hat man Angst, im Blut auszurutschen und auf den Hintern zu fallen. Aber so ist das Leben. Der Fisch sieht übrigens köstlich aus. Ich freue mich schon auf das Mittagessen.
Ich frage mich immer noch, was der Reiz daran ist, mit einer bewaffneten Eskorte Urlaub zu machen. Vielleicht blendet Ben die Gegenwart seiner Leibwächter einfach aus. Jedenfalls wirkt er entspannt. Fühlt er sich gefährdet?
Ich bin die ganze Zeit ein bisschen nervös. Ich schaue mich um, lasse meinen Blick durch den Raum schweifen und ich sehe, wie einige Leute sich ihre Masken über das Gesicht ziehen. Andere wirken ziemlich nervös, weil wir Kameras dabei haben. Also ja, ich meine, wenn man Filme gesehen oder irgendwelche Bücher gelesen hat, die Zeitung liest, weiß man, dass hier jederzeit etwas passieren könnte. Aber ich versuche, im Hier und Jetzt zu bleiben und den Moment zu genießen, statt mir über die schrecklichen Dinge Gedanken zu machen, die passieren könnten. Man muss sein Leben leben.
Dass ich Ben getroffen habe, hatte eine längere Vorgeschichte. Die Agentur, über die Ben unterwegs ist, heißt Untamed Borders. Ich beobachte seit einigen Jahren, was sie für Reisen anbieten und habe schon einmal versucht, eine Gruppe von ihnen zu begleiten. Die damalige Gruppe wollte das nicht. Anfang des Jahres habe ich es noch einmal versucht und Ben stimmte zu. Danach habe ich mich mit dem Firmengründer James Wilcox zu einem digitalen Gespräch verabredet.
Who are generally the clients that you have?
Mich interessiert besonders, wer seine Kunden sind.
Seit 2012 war die Sicherheitslage in Somalia mal besser und mal schlechter. Ich würde sagen, die Menschen, die mit uns in solche Gebiete reisen, sind im Großen und Ganzen dieselben, die auch einen gewöhnlichen Kultururlaub machen würden. Sie würden also vielleicht auch nach Indien oder Peru reisen. Es sind keine Menschen, die gern eine Woche lang am Strand oder am Pool sitzen und essen und trinken, sondern sie wollen eine bereichernde kulturelle Erfahrung machen. Sie wollen an einem Ort sein, der anders ist als ihr Zuhause. Der einzige besondere Punkt ist, dass sie irgendwann einmal erkannt haben, dass es in der Welt viel mehr Nuancen gibt, als wir vielleicht meinen. In einigen Gebieten Somalias ist das Risiko relativ gering. Dorthin kann man reisen, sofern man bestimmte Vorsichtsmaßnahmen trifft. Aber es gibt andere Teile Somalias, in die wir sicherlich keine Reisegruppen führen können.
Er reise selber leidenschaftlich gerne, sagt James, auch an Orte, die andere gefährlich finden, wie beispielsweise Afghanistan. Das habe ihn vor rund 20 Jahren auf die Idee gebracht, Reisen in schwer erreichbare Länder anzubieten, wie Jemen, Afghanistan und Libyen. Westliche Regierungen haben für viele dieser Länder Reisewarnungen herausgegeben. Somalia ist jedoch unter den Zielen seiner Agentur das einzige Land, in dem Besucher eine bewaffnete Eskorte benötigen, sagt James. Untamed Borders verfüge mittlerweile über jahrelange Erfahrung und arbeite mit lokalen Sicherheitsfirmen und Journalisten zusammen, die die Risiken gut einschätzen können. James schätzt, dass sie in den 15 Jahren, in denen sie dort tätig sind, Hunderte von Reisenden nach Mogadischu begleitet haben. Auch er selbst war bereits mehrfach dort.
Vom ersten Mal ist mir eine Sache besonders im Gedächtnis geblieben. Wir führen unsere Gäste oft an den berühmten Strand in Mogadischu, den Lido Beach. Und manche gehen dort schwimmen. Das habe ich auch gemacht und es ist wirklich schön, im Indischen Ozean zu schwimmen. Ich lebe in einer Stadt, nicht an der Küste, daher komme ich nicht oft dazu, im Meer zu schwimmen. Und wenn doch, genieße ich das immer. Mich auf den Rücken zu drehen, mich treiben zu lassen und zurück zum Ufer zu schauen. Ich finde das sehr beruhigend. In Mogadischu habe ich einen starken Kontrast empfunden. Zu wissen, dass die Stadt, auf die ich vom Meer aus schaue, Mogadischu ist. Eine Stadt, die weltweit als ein Ort bekannt ist, der alles andere als entspannend ist.
Der Lido Beach liegt in Sichtweite des Fischmarktes, den Ben eben besucht hat. Am Strand toben junge Männer, Frauen und Kinder in den Wellen. Die Jungs spielen Fußball im Sand. In der Brandung liegen Boote vor Anker. Die Eigentümer laden zu Touren ein. Am Strand werden Limonade, Süßigkeiten und Fisch angeboten. Die Häuserfront der Altstadt, die etwas südlich liegt, ist von hier aus gut zu sehen. Die meisten Fassaden tragen die Spuren von mehr als 3 Jahrzehnten Krieg. Einschusslöcher von Maschinengewehren und Granatsplittern. Manche Gebäude bestehen nur noch aus ausgebrannten Betonhüllen. Die Dächer sind eingestürzt. Direkt hinter dem Lido wurde mehr wieder aufgebaut. Cafés und Restaurants wurden eröffnet. Dahinter sind die modernen Hochhäuser der Neustadt zu sehen. Die Al-Shabaab-Miliz hat hier im Laufe der Jahre mehrere Anschläge auf Hotels und Restaurants am Strand verübt. Doch die somalische Bevölkerung kommt weiter ans Meer, trotz der ständigen Bedrohung durch den Terror. Ben und ich steigen in eins der Boote, machen eine Tour. Ich gucke auf die Häuserfront, die sich langsam entfernt. Meine Gedanken schweifen ab zu meinem gestrigen Tag, als ich ohne Ben unterwegs war. Und ich denke, dass ich James, den Gründer der Reiseagentur, sehr gut verstehen kann. In unserem Call hat er mir noch erzählt, dass es letztendlich die Menschen seien, wegen denen er heute so gerne nach Mogadischu reist. Direkt am Lido Beach steht das luxuriöse Elite-Hotel. Es ist ein Treffpunkt für Regierungsvertreter, Funktionäre und Geschäftsleute, auch solche aus der Diaspora. Das Hotel ist von 2 hohen Mauern umgeben. An der Einfahrt wird jedes Auto auf Sprengsätze untersucht. Fußgänger werden abgetastet, alle Taschen gescannt. 50 Sicherheitsleute sind im Einsatz, hat mir der Eigentümer erzählt. 2020 wurde hier ein schwerer Anschlag verübt. Stahlverstärkte Sicherheitstüren vor jeder Etage sollen Druckwellen von Autobomben abfangen und Angreifer im Fall eines Anschlags am schnellen Vordringen hindern. Im VIP-Bereich treffe ich Mohammed Mualimu. Der Name Mohammed ist weit verbreitet. 5 Terroranschläge hat der ehemalige Journalist und heutige Parlamentarier überlebt. Die Narben auf seiner Stirn stammen von 2016, ein schwerer Terroranschlag im Lido Beach Restaurant direkt nebenan.
Ich habe mich totgestellt. Die Angreifer haben um sich geschossen. Einige von ihnen standen an meinen Füßen zusammen. Sie haben diskutiert. Dann bekamen sie einen Anruf. Sie sollten nicht so viel Kugeln verschießen, weil sie das Restaurant möglichst lange halten müssten. Daraufhin haben sie die Leute gezielt erschossen. Ich habe schließlich überlebt, nach mehreren Stunden Belagerung. Ich blutete stark und wurde ins Krankenhaus gebracht. Wer mich sah, glaubte nicht, dass ich noch am Leben wäre, weil ich von Kopf bis Fuß geblutet habe, besonders am Kopf.
Einmal schickte die Al-Shabaab-Miliz einen Selbstmordattentäter zu ihm nach Hause. Mualimu trat aus der Tür. Der Attentäter rannte auf ihn los, doch Mualimu schubste ihn zurück. Der Selbstmordattentäter sprengte sich in die Luft und starb. Mualimu überlebte. Wieder schwer verletzt. Auch den Anschlag im Elite-Hotel überlebte er. 15 Menschen wurden hier getötet, darunter Mualimus Freund, mit dem er gerade auf der Hotelterrasse einen Tee trank, mit Blick auf den Lido Beach. Wieder überlebte Mualimu.
Zwischendurch habe ich in Großbritannien gelebt, und zwar das ganze Jahr 2020. Ich habe bei der BBC in London als Radiomoderator gearbeitet. Als mein Vertrag beendet war, habe ich beschlossen, zurückzukommen. Viele Leute haben mich gefragt, warum ich an diesen schrecklichen Ort zurückgehen würde. Es können nicht alle gehen. Das ist genau das, was die Islamisten wollen. Es gibt hier Geschichten, die berichtet werden müssen. Dafür brauchen wir Menschen, die bleiben. Einige Journalisten, die für lokale und für internationale Medien arbeiten, haben sich dafür entschieden. Ich war einer von ihnen. Ich wusste, dass ich eine Zielscheibe bin. Die radikalen Islamisten haben schon damals jeden, der mit internationalen Medien wie der BBC zusammenarbeitet, als Ungläubigen bezeichnet. Ich habe jede Woche Morddrohungen erhalten. Trotzdem habe ich beschlossen, meine Arbeit fortzusetzen.
Im Inzwischen wurde Mualimu ins Parlament gewählt und gehört als Abgeordneter zu einer weiteren Zielgruppe der radikalen Islamisten. Alle 2 Jahre fliege er im Schnitt nach Europa, sagt Mualimu, für politische Gespräche und private Besuche. Manchmal fliege er sogar 2-mal im Jahr. In fast allen europäischen Ländern sei er schon gewesen.
Aber ich bin nie auf die Idee gekommen, dort um Asyl nachzusuchen. Und sehen Sie, wir sind jetzt dabei, den Kampf gegen die Al-Shabaab-Miliz zu gewinnen. Das Leben kehrt zur Normalität zurück. Sie drohen uns immer noch. Es gibt noch immer Probleme. In Somalia kann jederzeit alles Mögliche passieren. Aber wir glauben, dass das Leben besser geworden ist als je zuvor. Wir erleben gerade eine Blüte, die beste Zeit, die wir je hatten.
Immer noch muss sich Mualimu mit Leibwächtern bewegen, fährt in einem gepanzerten Fahrzeug. Abdullahi Noor kommt hinzu, der Besitzer des Elite-Hotels. Die beiden umarmen sich zur Begrüßung. Den Anschlag von 2020 haben sie zusammen überlebt. Auch Abdullahi Noor war gerade im Hotel, als die Milizionäre auf der Straße vor dem Hotel ein Auto voller Sprengstoff in die Luft jagten und sich damit den Weg ins Innere freibombten. Er habe mit dem Anschlag gerechnet, sagt Noor.
Honestly speaking, we received some intel info that Al-Shabaab.
Ehrlich gesagt hatten wir im Vorfeld die Information bekommen, dass Al-Shabaab im Begriff ist, uns anzugreifen. Wir waren ins Visier geraten, weil sie von allen Unternehmen Schutzgeld verlangen. Sie haben uns mehrfach angerufen und gefordert, dass wir zahlen. Aber wir haben uns immer wieder geweigert. Dafür wollen sie uns bestrafen.
Er habe den Milizionär der Terrorgruppe am Telefon noch nicht einmal nach der Höhe der geforderten Summe gefragt, sondern jede Verhandlung schon im Ansatz abgelehnt.
Der Hauptgrund dafür war, dass ich mir dachte, wenn ich Ihnen gehorche und zahle, wofür werden Sie dieses Geld dann verwenden? Um unschuldige Menschen zu töten, die Zivilisten auf der Straße. Warum sollte ich das tun? Ich würde damit bewusst dazu beitragen, dass meine eigene Gemeinschaft getötet wird. Anstatt mein Geld also der Al-Shabaab-Miliz zu geben und mich damit zu guter Letzt auch selbst zu töten, nutze ich es lieber, um mich zu verteidigen. Und das habe ich auch immer allen anderen geraten. Denn selbst wenn man sich ihnen unterwirft und anfängt zu zahlen, rettet einen das nicht. Sie werden einem alles abnehmen. Und sobald man ihnen den letzten Cent gegeben hat, werden sie einen töten.
Dass 15 Menschen bei dem Angriff starben, darunter 6 seiner Angestellten, sei natürlich tragisch gewesen, sagt Noor. Aber hätte er das Schutzgeld gezahlt, hätte das noch mehr Menschenleben gekostet. Davon ist er überzeugt. Dass er selber den Anschlag überleben würde, konnte er noch nicht wissen, als er den Erpressern am Telefon seine Entscheidung ein letztes Mal bestätigte. Er hätte genauso gut unter den Opfern sein können.
Wir kümmerten uns um die Verletzten und um die Toten. Wir brachten sie ins Krankenhaus. Dann beauftragten wir ein Team damit, bis zum nächsten Tag alles wieder instand zu setzen. Und das haben die Leute geschafft. Innerhalb von 24 Stunden war keine einzige Lampe mehr kaputt, keine einzige Tür, kein einziges Fenster zerbrochen und alles war wieder sauber. In der Nacht versammelten sich über 300 Menschen im Hotel, um für die Verstorbenen zu beten. Wir hatten uns also tatsächlich wieder einmal dem widersetzt, was die Angreifer sich gewünscht hatten. Sie wollten, dass dieser Ort zerstört wird, dass er tot ist und dass die Angst bleibt. Stattdessen hat unsere Gemeinschaft die Angst zurückgewiesen und sich nicht einschüchtern lassen. Wir danken unseren Angestellten für diesen Mut und ihr Engagement. Am Tag nach unseren Gebeten für die Verstorbenen haben wir unsere Arbeit fortgesetzt. Nach 3 Tagen hat mich einer von den Terroristen wieder angerufen. Er hat zu mir gesagt, du hast es geschafft, dem Tod zu entgehen, aber wir kommen wieder. Und ich habe erwidert, wir werden da sein, wir gehen nirgendwo hin, wir werden nicht weglaufen.
Abdullahi Noor ist mit seinem Mut und seiner Entschlossenheit offenbar keine Ausnahme. Jedenfalls wird in Mogadischu überall gebaut. Denn Geld zu verdienen gibt es natürlich auch. Vor allem zu Beginn des Baubooms hatten diejenigen, die hier zu investieren wagten, wegen des hohen Risikos kaum Konkurrenz. Der wirtschaftliche Erfolg zog schnell Nachahmer an, die Grundstückspreise sind explodiert. Das Viertel Hodan gilt als vergleichsweise wohlhabend. Während des Bürgerkriegs wurde hier alles zerstört. Aber jetzt wachsen immer mehr Rohbauten in den Himmel. Hier und da stehen ein paar Kühe, etwas verloren im Bausand, werden von den Arbeitern ignoriert. In einem der fertigen Hochhäuser gibt es im Erdgeschoss ein Café mit sehr hohen Wänden, einer erleuchteten Kuchenvitrine und einer Espressomaschine. Labine heißt der Laden, übersetzt etwa die Crème de la Crème. Es gibt unter anderem Cortado, Iced Coffee, Milchshakes und natürlich auch Essen. Chicken Shawarma zum Beispiel, die würzige Eierspeise Shakshuka oder Chicken Biryani. Im Café sitzen an diesem Morgen zwei Männer vor ihren Laptops. Meist kämen Geschäftsleute oder Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses, sagt die Barista. Siham Abrizak ist 22 Jahre alt und kennt nichts anderes als den Krieg. Wobei sie findet, dass sie eigentlich schon ziemlich im Frieden lebt.
Ich bin sehr froh über die Entwicklung. Manchmal komme ich hier erst um 2 Uhr morgens raus. Aber ich kann nach Hause gehen, ohne dass mir etwas passiert. Und komme am nächsten Morgen auch wieder sicher zurück. Früher gab es hier viele Clan-Streitigkeiten. Heute weiß in diesem Laden niemand, zu welchem Clan ich gehöre.
Mogadischu ist eine Stadt der krassen Gegensätze. Hier am K4, dem wichtigsten Verkehrsknotenpunkt, schieben sich motorisierte Dreiräder, LKWs und Autos Tag und Nacht durch den Verkehr. Nachts werden die Häuserfassaden beleuchtet, die Cafés sind bis in die Morgenstunden geöffnet. Und dann die Baustellen, die nie stillstehen. Ende vergangenen Jahres sagte der Bürgermeister von Mogadischu in einem Interview mit der britischen BBC, allein in den vergangenen 5 Jahren seien 6.000 neue Gebäude errichtet worden. Eine neue Elite ist entstanden, die mit politischem Einfluss viel Geld verdient oder sich umgekehrt mit viel Geld politischen Einfluss erkauft. Gleichzeitig sind laut den Vereinten Nationen 70% der Bevölkerung multidimensional arm. Sie haben zu wenig Geld, zu wenig Essen, zu wenig Wohnraum, finden im Krankheitsfall kaum Hilfe, haben keinen oder kaum Zugang zu Bildung. Ben und ich sind mittlerweile in den engen Gassen der historischen Altstadt unterwegs. Vorher haben wir unter anderem eine bedeutende Moschee gesehen, haben den historischen, zerfallenen Leuchtturm besichtigt, waren im Hafen der Fischer und haben am Strand zu Mittag gegessen. Natürlich Fisch. Jetzt schlängeln wir uns mit seinen bewaffneten Begleitern durch das Gedränge im Basar, vorbei an lokalen Gewürzen, traditioneller Kleidung und Läden, in denen Sportkleidung oder Schmuck verkauft wird. Sogar einen Souvenirladen gibt es. Wir spazieren mit Bens Begleitern hinein. Es gibt geschnitzte Holzfiguren, vor allem Kamele, die traditionellen niedrigen Hocker, Malereien. Ben sagt, dass er eigentlich keine Andenken mehr kaufe bei so vielen Reisen. Früher habe er Bilder gekauft. Mohammed, sein Touristenführer, weist ihn auf druckfrisch wirkende Scheine des somalischen Schillings hin. Sie stammen aus den 90er Jahren. Diese hier kamen nie in Umlauf. Schließlich schenkt ihm der Verkäufer, ein junger Mann, einen 1.000-Schilling-Schein als Souvenir im Wert von rund 1,5 Cent. Weil selbst die größten Scheine so wenig wert sind, wird in Somalia alles mobil bezahlt, und zwar in US-Dollar. Für größere Summen müssten die Leute das Geld sonst mit einer Schubkarre bringen. Es ist fast Zeit, sich zu trennen. Die Tore zur Green Zone am Flughafen, wo wir beide wohnen, machen um 5 Uhr nachmittags zu. Danach kämen wir nicht mehr zurück in unsere Hotels. Wir müssen uns beeilen. Für Ben ist Mogadischu nur eine Station auf einer längeren Reise. Schon in den vergangenen 2 Wochen war er viel unterwegs. Morgen Vormittag geht es für ihn weiter. Über Addis Abeba nach Harar in Äthiopien, dann via Jeddah nach Sokhota, eine jemenitische Insel im Arabischen Meer. Ein bisschen gehetzt wirkt das auf mich, aber er scheint den Tag wirklich genossen zu haben. Vor allem den Austausch mit den Menschen.
So then you've been here two or one day.
Two nights, yeah, a couple nights, yeah.
Zwei Nächte. Ja, ein paar Nächte. Was könnte ich noch zusätzlich sehen, wenn ich einen Tag länger bliebe? Es gibt ein Gesetz des abnehmenden Ertrages. Die erste Orange, die man isst, ist köstlich. Die zweite Orange ist immer noch ziemlich köstlich. Die dritte ist weniger köstlich. Die vierte ist schon nicht mehr wirklich köstlich. Die fünfte will man schon nicht mehr. So ist das auch mit der Lernkurve. Anfangs verläuft sie besonders steil. Am zweiten Tag lernt man schon weniger. Klar, könnte ich hier noch weiter lernen, aber ich würde immer weniger aus der Erfahrung mitnehmen. Jeder muss das machen, wie er will. Wenn jemand 2 Monate hierbleiben will, denke ich, okay, Gott segne dich und mach das.
Somalia ist für Ben also nur eine Zwischenstation von vielen. Und das war's für die Reportage für heute. In einer der nächsten Folgen sind wir dann wieder mit Reisenden unterwegs, dann aber mit solchen, die länger bleiben und mit ihrem Aufenthalt auch dazu beitragen, dass verlassene Orte, in Spanien zum Beispiel, neues Leben eingehaucht wird. Ich freue mich, wenn ihr dann wieder mit von der Partie seid. Ich bin Katja Bigalke, danke fürs Zuhören. Tschüss und macht's gut.